Hallo und herzlich willkommen. Mit heißen Nadel gestrickt ist die Vinjo und Barlos WM Podcast Nummer 2. Hallo.
Hallo, Below.
Wieso Below?
Below ist dein neuer Rappername, weil ich habe einfach gesagt, du bist einfach Below. Fand ich cool. Falls wir irgendwann doch nochmal eine Rap-Kombo aufmachen, fand ich einfach Below für dich. Und bei mir habe ich gesagt, S tief. Aber mein Name ist nicht so cool wie deiner. Below finde ich irgendwie richtig krass.
Auch schön. Wir haben, wir haben 4 Spiele zu besprechen und das selbst ohne Ausblick auf den morgigen Tag. Das habe ich noch gar nicht angeguckt, was da ansteht. Also lass uns Hammer. Über die vergangenen Spiele reden, die wir schon gesehen haben.
Und vielleicht auf die deutsche Mannschaft.
Und kurz auf die deutsche Mannschaft eingehen, ja. Portugal gegen Spanien, von gestern Abend das Spiel, da war viel los.
Oh! Ja. Ja, da ist auch wieder typisch, dass das geilste Spiel bisher des Turniers irgendwie ausgerechnet dann stattfindet, wenn ich einen Stream habe und ich auch beim Stream irgendwie so mehr beim Fußball war.
Ja.
Ja, die Ronaldo-Show, ne? Man kann es nicht anders sagen, ne?
Ich habe auch nebenbei, also gestreamt und auch nebenbei Fußball geguckt, während ich gestreamt habe. Also das ist mittlerweile bei mir so, dass ich dann halt, ich schaue es zwar am Rechner, aber dann mache ich halt den Rechner-Sound aus und mache meinen Game-Sound nur an. Und dann
bist du so multitaskingfähig, Barlo?
Ja, schon. Also das darunter leidet dann vermutlich ein bisschen die Konzentration beim Zocken, aber damit kann ich ganz gut leben.
Ja,
Ronaldo.
Was für ein Spiel. Die Presse hat es gefallen als das beste WM-Spiel seit Deutschland-Brasilien, dem Halbfinale. Das sehen wir Deutschland natürlich ein bisschen anders, ne, weil das natürlich ein geschichtsträchtiges Spiel war. Aber alter Schwede, das hin und her hat das Spaß gemacht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also toll. Ich glaube, das hat irgendwie, das muss so als neutraler Fan muss das irgendwie jedem, glaube ich, ein bisschen gefallen haben, wie oft das gekippt ist, das Spiel, und in jede Richtung hätte gehen können und im Endeffekt irgendwie mit 1-1, mit 3-3, also mit dem Unentschieden, auch noch, ich glaube, für beide Seiten ganz zufriedenstellend ausgegangen. Es hätte von beiden Seiten auch schlimmer kommen können, ne?
Weißt du, was ich mich nach dem Spiel gefragt habe, Barlo?
Nee.
Ich habe mich gefragt, sind die Spanier nicht so stark wie erwartet oder sind die Portugiesen besser als erwartet? Was würdest du denn sagen?
Die Portugiesen haben ein bisschen Glück gehabt in dem Spiel, aber ansonsten würde ich sagen, dass, ja, also Punkt. Ich meine, guck dir halt an, gab es einen Elfer?
Ja, das 1-0 durch Ronaldo, wo er schon vor der Berührung abgehoben ist und sehr kontrovers diskutiert wurde, ob das ein Elfer ist. Aber ich sag mal, Kia Costa Cordalis beim 1-1 mit dem Ellbogenschlag.
Ja, genau, ausgleichende Gerechtigkeit.
Wollte ich gerade sagen, aber ich frage mich, also ich bin ja der größte Videoschiedsrichter-Befürworter aller Zeiten mit dir zusammen.
Ja.
Aber ich frage mich, wie das ein Videoschiedsrichter nicht sehen kann, beziehungsweise wie man das durchwinken kann. Das war halt ein
Costa?
Sergio Ramos Gedächtnis-Gesicht.
Der Check oder was?
Ja, ja.
Ja, keine Ahnung, also ich meine, da sitzen ja nicht drei Blinde oder so und die haben eine Sekunde Zeit, sich das anzugucken, sondern sie gucken sich diese Szene x-fach an und sagen dann, wir overturnen das oder halt nicht. Und ich denke, deren Prämisse wird dieselbe sein wie beim Football auch. Es muss eindeutig und unzweifelhaft sein, dass die Entscheidung falsch war. Dann und nur dann können sie überstimmen. Und das ist, glaube ich, nicht gegeben. Also wer jetzt behauptet, das wäre so eindeutig, dass es umgestimmt werden muss, der ist sich der Realität halt nicht bewusst, dass es auch eine Menge Leute gibt, die sagen, naja, also kann man so oder so auslegen. Aber
ich versuche mal, sowas neutral zu sein, das ist natürlich schwer.
Ja.
Aber ich meine, bei Portugal gegen Spanien bin ich halt eigentlich neutral und für mich war das ein klares Foul. Aber ich würde mich da auch nicht zum Gottschiedsrichter erheben und sagen, hier, meine Meinung ist die einzig richtige.
Ja? Wenn wir jetzt nochmal sagen, Spanien so schwach oder so, also ein Elfmetertor für Portugal. Ein Riesenpatzer von De Gea, der einer der zuverlässigsten Torhüter ist und eine fantastische Saison gespielt hat bei United.
Aber der hat immer wieder solche kleinen Aussätze.
Aber das ist immer so lustig irgendwie. Das ist, wenn du mit Leuten über Fußball diskutierst, dann hast du das Gefühl, die beurteilen einen Spieler immer nur anhand der Leistung in seinem letzten Spiel. De Gea hat wirklich eine überragende Saison gespielt bei United. Der hat so eine starke Saison gespielt.
Verfolgst du die Premier League intensiv?
Ja.
Und wo gibt's die eigentlich immer? Auf The Zone, oder?
The Zone, ja.
Weil ich verfolge sie ehrlich gesagt und dann bist du halt der Premier League-Experte nicht so intensiv, weil ja, sie auf Sky.
Also es gibt nicht wenige Leute, die diskutiert haben, ob De Gea zurzeit der beste Torwart der Welt ist. Bis jetzt dieses Spiel war und der sich diesen Patzer erlaubt. Und dann halt ein Freistoß, von dem Ronaldo, glaube ich, einen einzigen in seiner Länderspielkarriere reingemacht hat oder so. Also er hat nicht viele Freistöße.
Aber auch, Alter,
es ist ohne Frage Sahne gewesen, aber da musst du dich halt fragen, kann man wirklich sagen, dass Spanien jetzt schlecht war? Die haben selber 3 Tore gemacht und haben halt 3 Dinger bekommen.
Über die 90 Minuten Spanien eigentlich besser, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt so, wenn man jetzt mal die Tore sich nicht anguckt und die Genialität von Cristiano Ronaldo, so von dem Übergewicht und so von der war, wer hat sich bessere Mehrchancen rausgespielt, fand ich schon.
Ja, haben sie auch.
Spanien besser, aber Portugal, muss ich sagen, also ich war überrascht, ich erinnere, also ich habe so mit einer Leistung geredet wie bei der letzten WM, wo wir sie einfach im ersten Spiel 4-0 rasiert haben.
Ja.
Aber die waren, also für mich auch das schnelle Umschaltspiel und so, das hat mir gut, Portugal hat mir echt überraschend gut gefallen.
Die sind echt. Halt, die sind natürlich keine grottige Mannschaft und man muss halt auch sagen, wenn du gegen Spanien spielst, fällt es auch relativ schwer, sehr gut auszusehen. Also ja. Es gibt wenige Mannschaften, die Spanien jetzt wegbügeln würden.
Aber auf der anderen Seite kommen wir da wieder zu unserer Diskussion von gestern, inwieweit der Trainerwechsel Spanien vielleicht geschadet hat. Naja, das kann man natürlich nach so einem Spiel dann auch nicht komplett ausschließen. Ne?
Ja, aber wenn Ronaldo das Ding nicht in den Winkel zimmert, gewinnt Spanien 3-2. Was hat das mit dem Trainer von Spanien zu tun?
Ja, also du kannst ja generell die Frage stellen, was, wie hoch, wir haben ja gestern schon diskutiert, das werden wir nicht beantworten können, wie groß der Anteil ist oder wie das eine Mannschaft verunsichert. Das ist schwierig zu beantworten. Aber
okay, also Ding ist, ich glaube, keiner kann sich extrem beschweren. Spanien hätte aufgrund der Tatsache, dass Portugal halt die frühe Führung hatte, durchaus auch das Spiel abgeben können. Ne? Ronaldo, wenn die auf Umschaltspiel umstellen können, ist jetzt nicht der ungefährlichste. Allerdings hat Portugal halt auch nicht so extrem viel oft und zwingend nach diesem Elfer produziert. Wenn man sich die Expected Goals anguckt, ein Elfmeter sind 0,76 bis 0,78, glaube ich, Expected Goals, je nachdem, wer diese Statistiken führt.
Haben sie wie war denn die Quote da gestern?
1,55 für Spanien, 1,11 für Portugal. Von diesen 1,11 sind 0,78 der Elfer. Also kurz, die haben fast, in Anführungsstrichen, fast nichts außer dem Elfer zustande bekommen. Bis ja, das Tor.
Bestätigt mein optisches Übergewicht der Spanier halt. Ne?
Ja, ja.
Also es ist schon ein bisschen schmeichelhaft, das 3-3 für Portugal und wieder ihres Gottkönigs.
Was ich ultra lustig finde, ist, ich folge so dem diversen Twitter-Accounts von Leuten, die sich halt mit Fußball-Scouting und so professionell beschäftigen. Und das ist ja etwas, wenn der sagt sicherlich, der Sven Mislintat von Dortmund was, ne? Also ehemals Dortmund, Arsenal, der bei Arsenal ist, genau aber ja. der so als der quasi Laptop-Scout gilt.
Ja, und der halt auch super viele gute Spieler entdeckt hat.
Aubameyang, Lewandowski und Dembélé, ne? Also ja, die
nicht die schlechtesten Namen, die man entdeckt hat.
Ne? Das ist fast eine halbe Milliarde Transfermarkt wert. Gekauft für 50 Millionen oder so. Also jetzt übertrieben formuliert, glaube ich, 400 Millionen oder so.
Der ist gegangen, weil er keinen Bock auf Tuchel hatte. Ne?
Ja, die haben sich wohl, genau. Aber der ist halt auch so wie man so sagt, Laptop-Scout, Laptop-Coach und hat eine Firma gegründet, 2016, glaube ich, mit der halt Daten, auf Basis von Datenanalyse, halt sein Scouting verbessert. Und es gibt einen Typen, der hat so einen Blog, das nennt sich 11 gegen 11, habe ich gestern schon mal drüber gesprochen. Holländer, deswegen nicht 11 gegen 11, sondern 11 Tegen 11. Und der hat halt so eine Notenvergabe für die Spieler. Und das Krasse ist, ich habe mir das angeguckt, also die gehen, glaube ich, von 1 bis 10. Und Ronaldo hat gestern, man sollte meinen, der hat eine super Note, ne? Schätz mal, 1 bis 10.
6.
5,3.
Aber nur, weil du sagst, schätz mal und damit.
Genau, weil ich damit sage, dass es super wenig ist.
5,3. Sonst hätte ich wahrscheinlich 7 oder 8 gesagt oder 9 vielleicht.
Und die Begründung von ihm ist halt, und wie gesagt, das ist der Mann, der professioneller Berater bei Scouting ist und sowas, dass er halt sagt, diese Performance war brillant, weil es schwer ist, die jemals zu wiederholen. Ne? 3 Tore in einem Spiel gegen Spanien machst du nie. Aber für Player Ratings zieht er das nicht zu Rate. Er sagt, es geht um wiederholbare Dinge, wie etwa das Kreieren von hochqualitativen Chancen. Und nicht, dass du halt den einen von 60 Freistößen reinmachst und die nächsten 59 wieder daneben schießt. Ne?
Verstehe.
Und es gibt
Wahrscheinlichkeiten.
Das finde ich total, ich finde das total genial, diese Denkweise, glaube ich.
Also der hat er jetzt wirklich den 6 gekriegt? Oder ich habe es gerade nicht gehört.
5,3.
Ja.
Also ich habe keine Ahnung, wie oft tatsächlich ein Spieler eine 8 oder 9 kriegt. Das sind keine Game-Ratings, ne, wo jedes Spiel 9,9 hat oder so. Also Iniesta zum Beispiel war einer der besseren oder der besten Spanier gestern, hat bei dem eine 7,5 bekommen. Und,
ja, weil der einfach viel dabei war und viel zeigen konnte.
Silva 7,8, Costa 8,3. Aber ich finde das, find das super mega interessant.
Das ist auch so ein dreckiger Spieler, ne? Den auch so.
oft ist es halt so, dass die Leistung und das Ergebnis korrelieren. Ne? Also, dass du halt jemanden hast, der stark spielt und über kurz oder lang, also definitiv über kurz oder lang fast immer, sich das auch bezahlt macht. Guck dir halt Messi und Ronaldo allgemein an. Die sind halt insgesamt fantastische Spieler und die haben ja auch Torquoten von, glaube ich, über einem Tor pro Spiel im Schnitt oder über einem Tor pro 90 Minuten. Aber nur auf Basis eines einzelnen Spiels und dessen Ergebnisses zu sagen, die Leistung des Spielers war so und so gut, kann einen halt auch täuschen. Und das ist halt interessant, wenn du überlegst, Scouts fliegen durch die Welt, gucken sich manchmal Spieler an, also im klassischen Scouting, in einem oder zwei Spielen, und du hättest so eine Situation in der Theorie, dass du einen Spieler hast, der halt sein, was das Treffen betrifft, Spiel des Lebens macht, und du kommst zurück und sagst, den kaufen wir für 7 Millionen, und dann am Ende passiert nichts mehr, wenn er dann bei dir gelandet ist. Ganz so krass wird es natürlich nicht sein, weil man mittlerweile sogar von jeder Gammelliga Live-Feed bekommt, ne? Aber es ist schon krass, wie die Einschätzung von einem Profi ist von der Leistung von Cristiano Ronaldo, auf Basis dessen, dass er halt sagt, die ist zwar nahezu nicht wiederholbar, aber sie ist deswegen nicht notwendigerweise so gut nach dessen Maßstäben, wie vielleicht die von anderen Spielern sogar im selben Spiel gewesen.
Spannend.
Auf jeden Fall. 3-3. Also für die ist noch alles drin. Es ist in keine Richtung, also ich glaube, es wäre so oder so keine Riesenüberraschung gewesen. Weder wenn Portugal als Europameister gewinnt, noch wenn Spanier als Favorit das Ding gewinnt. So ist es halt unentschieden. Nichts weiter Wildes passiert.
Ja. Ich glaube trotzdem, dass Spanien die Gruppe gewinnen wird.
Ja, ich glaube auch.
Gut.
Frankreich gegen Australien.
Ja. Überraschend. Überraschend knapp, ne? Ich habe, glaube ich, 3-0 getippt vorher. Ich habe da irgendwie mit einer Visitenkarte gerechnet. War es aber nicht.
Vor allen Dingen, wo Frankreich halt, also, und Benzema ist noch nicht mal dabei. Es gab so ein bisschen Eklat, nicht ganz Eklat, aber Diskussionen darüber, die gibt es ja seit Ewigkeiten. Zlatan Ibrahimovic hat sich zu Wort gemeldet, meinte auch, warum nimmt denn Deschamps nicht Benzema mit? Ne, Benzema, wenn es nach Leistung ginge, gehört er definitiv in die französische Nationalmannschaft, laut Meinung von Zlatan Ibrahimovic. Und warum nimmt er den nicht mit und so weiter und so fort? Aber die Franzosen haben halt im Sturm auch irgendwie ganz, ganz viel mit Rang und Namen. Ne? Also vielleicht die beste Offensivabteilung, so oder die, keine Ahnung, denen können die ersten drei ausfallen und die können immer noch drei Superstars aufstellen.
Das ist halt das Ding, in der Breite sind die halt auch noch so stark, ne?
Und davon hat man nicht so extrem viel gesehen. Ne? Also wenn du dir halt anguckst, dass da Griezmann, Mbappé und Dembélé im Sturm standen.
Das ist halt so krass, wenn du die Namen, unfassbar, ja.
Und was die dann noch auf der Bank haben oder was die dann sonst noch einsetzen können, okay, die Namen, also Giroud ist natürlich nicht mehr der Jüngste und so weiter, der ist, glaube ich, auch später noch reingekommen und so. Aber dafür, fand ich, war die Offensivleistung insgesamt ein bisschen mau.
Also Bernd von Marbeck, der Trainer von Australien, ich wusste übrigens nicht mal, dass der Trainer da ist, die haben ja ein holländisches Trainerteam,
ja.
Der sagte, ja, es ist nach dem Spiel ist total bitter, durch so ein Glückstor zu verlieren. Und eigentlich haben die auch echt wacker gekämpft und ich hätte denen das gegönnt. Ne? Schade eigentlich.
Ja, also das, was von Marbeck sagt, sagt die Statistik auch. Also ja. Frankreich hat, also ist natürlich auf dem Papier definitiv die bessere Mannschaft und sie haben definitiv nicht unverdient gewonnen. Aber sie haben auch das absolut Nötigste nur getan. Und dass es dann irgendwie Pogba ist, der diese, ich glaube, das eine Tor eingeleitet hat, oder die, das war auch ein Elfmeter, ne? Waren zwei Elfmeter.
Den hassen ja die Franzosen so, ne? Der ist ja richtig unbeliebt im eigenen Land. Dann hat man ja so einen Shitstorm vorher gehört. Aus irgendeinem Grund mögen die den nicht. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, und dann ist es halt Pogba. Du hast halt eine halbe Milliarde Sturm da sitzen und dann ist es ein defensiver Mittelfeldspieler, der das entscheidende Tor macht.
Der aber auch torgefährlich ist.
Auch da, ja gut, klar. Also für einen defensiven Mittelfeldmann, aber wohl defensive Mittelfeldmänner, die sind ja eben nicht mehr die klassischen Ausputzer, ne? Die gehen ja schon sehr oft mit nach vorne auch.
Ja, der Typ ist halt auch noch irgendwie so 3 Meter groß gefühlt. Und,
ja. Und abgesehen davon haben wir 0,6 und 0,2 Expected Goals im Spiel gehabt, abgesehen von den Elfmeter-Toren. Und von den Elfmetern. Da ist also nicht extrem viel passiert, aber in dem, was passiert ist, war Frankreich halt leicht besser.
Bist du von den Franzosen enttäuscht? Ist das irgendwie relevant? Also, für mich ist ja Frankreich Turnierfavorit vor dem Turnier gewesen und ich hätte mir da mehr erhofft, aber keine Ahnung, wir hatten auch 2014 ein oder zwei schlechte Spiele dabei. Irgendwie ist das schon relevant, was meinst du?
Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh irgendwie. Also, ja, ich meine, sie haben das Ding gewonnen. So, Punkt. Ja. Erstmal, sie haben das Ding gewonnen, das heißt, sie sind noch nicht irgendwie in Schwierigkeiten, ganz im Gegenteil. Also das Beste, was ihnen passieren kann, Spiel gehabt, Spiel gewonnen. Ich hätte nur erwartet, dass das deutlicher passiert gegen Australien.
Ja.
Aber gut, ich glaube, vielleicht unterschätze ich auch einfach Australien oder unterschätze, dass man, wenn man defensiv halbwegs gut steht, man selbst die besten Mannschaften der Welt heutzutage in arge Schwierigkeiten bringen kann. Es ist halt nicht mehr wie Fußball vor 50, 60 Jahren, wo die Mannschaften irgendwie unkontrolliert nach vorne rennen und denen nach 30 Minuten die Luft ausgeht, sondern wenn die halt in einer geordneten Defensive stehen wollen und die andere Mannschaft nicht irgendwie den Hauruck-Fußball spielt oder die Einzelkönner hat, die mal eben so eine Abwehr auseinandernehmen, dann kann das eben so aussehen.
Ja, und wie wir bei der Europameisterschaft gesehen haben, ist die Vorrunde relativ irrelevant. Wenn du irgendwie weiterkommst, kannst du das Turnier gewinnen.
Wobei man aber sagen muss, dass die Vorrunde bei der EM ja auch noch den Drittplatzierten die Möglichkeit gegeben hat, weiterzukommen. Ne?
Das ja, so, sonst wäre Portugal ja auch nicht weitergekommen.
Oh Gott, das ist ja noch bei der WM anders. Aber also ganz ehrlich, meiner unmaßgeblichen Meinung nach, falls es mal 48 Mannschaften werden, oder die werden es ja, glaube ich, garantiert, ich weiß noch nicht, wann.
Katar, ne? Schon in Katar.
Das sind ja dann 50% mehr Teams. Wir haben 32, also die Hälfte Teams.
Oder erst in Amerika, Kanada und Mexiko. Also aufstocken, weil so viel, ich weiß noch nicht, ob es schon in Katar da ist oder erst übernächste WM.
Also wenn es nach mir ginge, sollten sie die Gruppenmenge beibehalten, 6 Teams machen und die ersten beiden weiterkommen lassen.
Ja, und dass du dann 6 Töpfe hast. Das ist das klassische Vierer-Ding, ne?
Ja, ich fürchte
also
halt
wenn
auch.
Also ich bin da ein ganz, ganz großer Gegner dagegen. Natürlich hat es wieder finanzielle Gründe, aber ich meine, ja, bei der Europameisterschaft hast du auch so viele Dödelspiele und die hast du ja jetzt sogar auch noch, ne? Mhm. Also warum dann noch?
Also gut, ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, wenn auch ein bisschen miesere Mannschaften bei einer WM mit dabei sind. Aber dann muss halt sichergestellt sein, dass zumindest die guten Mannschaften die realistische Chance haben, diese dann auszuschalten. Die sollen mit dabei sein, okay, aber dann darf es nicht zu so bescheuerten Setzlisten kommen. Ich bin halt auch kein großer Freund davon, dass in Lostopf 1 immer der Gastgeber ist. Also für diejenigen, die sich nicht damit auskennen, es gibt da verschiedene Töpfe, aus denen die Gruppenköpfe gesetzt werden. Und grundsätzlich Lostopf 1 ist immer der stärkste oder die stärksten Mannschaften, die als Gruppenköpfe gesetzt werden und dann nur noch Lostopf 2, 3 und 4 die absteigende Stärke dann zugelost bekommen. Wenn du natürlich einen Gastgeber automatisch qualifizierst und in Topf 1 setzt, bedeutet das, dass in anderen Gruppen eigentlich bessere Mannschaften in derselben Gruppe sind, wenn sie ein bisschen Pech haben. Oder im Falle von Frankreich zum Beispiel, dadurch, dass die Ausrichter bei einer Europameisterschaft gewesen sind, haben sie nur Freundschaftsspiele gemacht und auf die Art und Weise, wie die Setzliste der FIFA funktioniert, zählen Freundschaftsspiele nicht. Das heißt, Frankreich hat extrem im Ranking verloren und dann kommen die halt in so ein schlechtes Seeding. Und das darf halt nicht passieren. Es darf nicht sein, dass du halt so Gurkentruppen hast, die deshalb weiterkommen, weil sie mit 10 anderen Gurkentruppen in dieselbe Gruppe gesetzt werden.
Mhm. Ja gut,
ja, also das war hier Frankreich und ich wollte gerade sagen Frankreich und Argentinien, Frankreich und Australien.
Ich habe auch eine schöne Statistik, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen vorbereitet heute. Vielleicht machen wir das aber lieber nach dem Argentinien-Spiel.
Okay, also Argentinien gegen Island.
Island. Das Geile ist, ich habe gestern in meinem Stream gesagt, ja, morgen geile Spiele, ich traue Island ein Unentschieden gegen Argentinien.
Habe ich gelesen, dass du das geschrieben hast.
Und ja. ich habe aber den Tipp beim Tippspiel nicht geändert, weil ich habe es irgendwie 2-1 für Argentinien gelassen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe es schon gerochen, dass das Spiel mit Überraschungspotenzial ist. Und das war ich nicht der Einzige, das schrieben einige gestern bei uns im Chat. Und ich meine, Argentinien hat ja so eine bescheidene WM-Quali gespielt. Sind ja wirklich irgendwie mit dem letzten Spiel gerade so, beim vorletzten Spiel hieß es schon, die sind raus und dann im allerletzten Spiel und so weiter. Immer so im Hinterkopf, Argentinien ist eigentlich stark, irgendwie, okay, die haben nicht nur Messi und so weiter. Aber ich glaube ehrlich gesagt, also bei Italien war es ja immer so, die haben eine katastrophale Quali gespielt und waren dann beim Turnier immer da. So. Und deshalb habe ich eigentlich gedacht, dass bei Argentinien vielleicht auch der Fall ist.
Okay, aber Argentinien hat jetzt grundsätzlich nicht schlechte Turniere in den letzten Jahren gespielt. Die haben halt 3 Finals gespielt.
Ja, genau, das meine ich. Aber ich hätte jetzt auch erwartet, dass sie jetzt da sind. Das wollte ich damit sagen. Dass
Ach so, ja.
Scheiß auf die Quali, aber jetzt beim Turnier sind wir da. Ist halt wieder die Frage, ne? Ist Argentinien nicht stark genug?
Oder Argentinien war 60.
Wie schon bei der EM einfach eine geile Truppe, ne?
Argentinien war ein 60-prozentiger Favorit, das Spiel zu gewinnen. Also gar nicht so extrem hoch, ne? Also die hohen Werte sind im 80-Prozent-Bereich. Das heißt also auch die Buchmacher und die Statistikexperten haben Island zumindest zugetraut, eine gute Chance zu haben, um Unentschieden zu holen. Vielleicht sogar mit Glück das Ding zu gewinnen. Und das ist grundsätzlich auch ein relativ ausgeglichenes Spiel gewesen. Woran es dann sich entschieden hat, ist Messi und der Elfmeter gewesen.
Ja, und ich habe in den neuen Medien so lustige Sachen gesehen, so lustige Kreationen von Messi. Ja, es ist immer so, ne? Wenn du der Große bist, wirst du natürlich gefeiert und bist der Posterboy, so wie Messi. Mhm. Aber wenn du dann mal in einem Spiel irgendwie verkackst, dann bist du natürlich auch immer der den hohen Spott über sich ergehen lassen muss. Das ist immer so. Und also super, super lustige Kreationen auf Facebook, irgendwie Photoshop-Sachen und so. Naja, aber ganz ehrlich, Messi hat so viele Spiele gewonnen, auch für Argentinien. was soll's.
Ich habe versucht, ein paar relevante Statistiken zum Thema Elfmeter zu bekommen. Und Messi ist in der Tat bislang, dafür, dass er Elfmeterschütze ist seines Teams und auch in der Liga regelmäßig Elfmeter schießt, ist er kein überragend erfolgreicher Schütze gewesen. Ronaldo hat, glaube ich, letzter Stand, den ich gesehen habe, so um die 81-82% verwandelte Quote gehabt. Das ist leicht über dem Mittel von Schützen. Also es ist überdurchschnittlich gut. Und Messi liegt ziemlich genau auf dem Durchschnitt mit so um die 77%. Also die Unterschiede sind nicht so himmelweit, wie manche tun. Agüero ist etwas besser bei den Argentiniern, also hat eine etwas bessere Quote, um die 80%. Deswegen natürlich im Nachhinein Captain Hindsight kommt und sagt, hättest du mal Agüero schießen lassen. Ist natürlich leicht zu sagen, wenn man das Ergebnis kennt und weiß, dass Messi verschossen hat. Ist natürlich leicht zu sagen, dass andere das besser gemacht hat.
Da sind ja gerade die Leute im Internet immer ganz groß drin, ne? So,
ja, es ist halt auch so, dann habe ich gelesen, also diese 4% Unterschied in der verwandelten Quote von Messi und Agüero sei ja im Spitzenbereich weltbewegend. Da muss man halt sagen, die Sample Size ist zu klein, um irgendwas auszusagen. Und dann darf man nicht vergessen, dass in dieser relativ kleinen Sample Size, auch dazu habe ich leider keine ganz genauen Werte gefunden, nur einen älteren Artikel. Ja, ich habe viel gearbeitet heute. Einen älteren Artikel, dass Messi dazu neigt, Elfmeter eher zu verschießen, wenn seine Mannschaft führt. Nicht, wenn sie unentschieden oder zurückliegt, sondern wenn sie...
Hat er alles richtig gemacht.
Und das macht es dann noch viel verständlicher, warum man sagt, ich lasse Messi schießen, wenn ich weiß, dass er die...
Aber das ist auch so eine
Hackordnung,
ne? Das ist so in der Fußballmannschaft so. Er ist halt der Chef, er ist irgendwie, alle sagen, er ist auch gleichzeitig Nationaltrainer quasi, ne? Und er ist
genau.
Der Boss und er schießt die Elfmeter und Punkt. Und
ich habe überlegt, warum lässt
er... Und er hat auch mal ein Recht, Elfmeter zu verschießen. Ich verstehe auch nicht, warum der jetzt wieder so ein Fass aufgemacht
hat. Ja, weil Ronaldo getroffen hat am selben Spieltag.
Ja, okay. Oh Gott, ja.
Aber ich glaube, also selbst wenn man wüsste, dass Agüero ein leicht besserer Schütze wäre und die Zahlen zuverlässig wären, was ich nicht glaube. Weil es ist halt immer so, je mehr Elfmeter jemand geschossen hat, desto eher wird er sich dem annähern, wo der durchschnittliche Elferschütze liegt. Plus, minus ein bisschen was. Also um die 80%. Leicht drunter, leicht drüber. Ronaldo ist leicht drüber. Messi ist leicht drunter. Um die 80% werden Elfmeter getroffen. Durch die Bank. Und wenn du einen hast, der viele schießt, wird er sich diesen 80% nähern. Du wirst fast immer irgendwen im Team haben, der noch nicht genügend Elfmeter verschossen hat, um sich dieser Quote genähert zu haben, der also drüber liegt. Das wirst du immer haben. Du wirst einen haben, der zwei Elfer geschossen hat, von denen einer drin, einer daneben, einer, der seinen ersten verschossen hat. Und du wirst irgendeinen haben, der 10 Stück geschossen und 9 getroffen hat. Das macht ihn noch nicht zwingend zu einem besseren Schützen. Das heißt nur, dass deine Sample Size noch nicht groß genug ist. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass der Coach sich gedacht hat, zum einen habe ich das Gefühl, Messi ist jemand, der unter Druck, in dem Fall Anführungsstrichen Druck, steht noch, also ist, man führt noch nicht, ein guter Schütze ist. Und zum Zweiten, man muss ja davon ausgehen, dass er trifft. Selbst wenn er kein exzellenter Schütze ist, wird ein Elfer deutlich häufiger getroffen als verschossen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Coach, vielleicht auch Messi selber, sich denkt, das ist ein Selbstbewusstseinsboost für den Captain während der WM, der wichtiger ist für das Team und den Captain und sein Standing im Team, als wer jetzt diesen Elfmeter schießt und vielleicht etwas bessere Chance hat, das Ding zu treffen. Ist halt daneben gegangen und jetzt damit hat Argentinien auch nicht gewonnen, sonst hätten sie das Ding halt vermutlich gewonnen. Und ja, jetzt ist natürlich der Gelackmeierte und alles fängt an, Messi außer Form, Ronaldo, drei
Stück. Ich glaube, lieber Balo, dass sich da gar nicht so viel Gedanken gemacht wird. Messi ist der Boss, er nimmt sich den Ball, da sagt er, dass der Trainer schon gar nichts mehr, das ist einfach selbstverständlich.
Ja gut, der ist halt, also dass er natürlich vorher feststeht als Schütze, ist klar, ne? Aber es kommt ja auch zu dieser Entscheidung, dass man sich fragt, wer steht denn vorher als Schütze fest?
Ja.
Oder hat man vielleicht sogar eine etwas unterschiedliche Schützen, je nachdem für die Spielsituation oder Gegner oder so, das weiß man auch nicht.
Ja, das Ding ist, interessant wird es jetzt irgendwie, ob Argentinien sich davon frei machen kann und die Gruppe noch gewinnt, weil ich habe heute eine sehr interessante Statistik gefunden, ja, du bist ja der Master of Statistik, ja. Ich wollte einfach mal gegen anstecken, beziehungsweise ich habe es einfach durch Zufall gefunden.
Ja.
Und zwar ein Artikel, wo Forscher die WM simuliert haben, und zwar 100.000 Mal.
Ja.
Die KI spielt alle 64 Spiele durch und hat eine Statistik rausgegeben, wer Weltmeister wird und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass welche Mannschaft in welcher Runde steht, das heißt im Achtelfinale und wer dann gewinnt.
Bist du auf 538 oder was?
Nee, das ist was anderes.
Okay, ich gebe dir mal den Link zu 538, weil das genau, die haben das auch gemacht.
Gut, ich vielleicht ist das, keine Ahnung. Ich sehe hier Wired, Motherboard, aber die haben, glaube ich, nur darüber berichtet. Egal, auf jeden Fall, in dieser Statistik wird Deutschland Weltmeister. Und das, natürlich habe ich, wo wir gleich, geiler Übergang von mir, gleich zur deutschen Mannschaft. Ganz spannend. Aber diese Statistik geht natürlich auch davon aus, dass Argentinien Gruppensieger wird. Ne? Und die geht auch davon aus, dass Spanien Gruppensieger wird. Von daher ist das alles natürlich nicht in Stein gemeißelt. Aber laut dieser Statistik spielen wir, also wir beide auch,
wir sind auch,
Teil des Teams, spielt im Achtelfinale gegen die Schweiz. Da haben wir eine 61% Chance zu gewinnen.
Ja.
Im Viertelfinale würden wir gegen England spielen.
Ui.
Das fand ich auch, weil England nämlich im Achtelfinale zu 65% gegen Kolumbien gewinnt. Hallo, wir reden immer noch von England, aber okay.
Ja, aber Kolumbien, ja gut.
Ja, eben, also Kolumbien ist ja... Das ist auch nicht die schlechteste Mannschaft, gerade so letzte WM und so. Aber okay, weißt du nie, wie gesagt, Wahrscheinlichkeiten. Ja. England gewinnen wir sowieso immer gegen. Das ist genetisch, glaube ich, auch bedingt. Zu 63% gewinnen wir gegen England. Dann im Halbfinale gegen España. Haben wir ja nie gut ausgesehen bei Weltmeisterschaften. Aber die Wahrscheinlichkeit sagt, zu 55% gewinnen wir auch im Halbfinale gegen Spanien. Und dann hätten wir das Traumfinale, worauf ich richtig Bock hätte, nämlich nämlich Deutschland gegen Brasilien.
Ja.
Und da gewinnen wir zu 64%. Finde ich extrem hoch, ehrlich gesagt. Vielleicht noch ganz kurz dazu.
Gegen wen? Moment, 64% gewinnen wir gegen wen?
Gegen Brasilien im Finale. Oh. 64%. Ja. Aber vielleicht nochmal den.
Weißt du, woran das, glaube ich, auch liegt?
Wegen dem 7:1 wahrscheinlich.
Nee, aber weil wir als Europäer einen leichten Heimvorteil haben. Es ist tatsächlich so, du hast vielleicht die Statistik mal gehört, dass immer ein Land aus dem Verband, glaube ich, gewonnen hat, wo es ausgerichtet wurde. Ne? Ich glaube, Südafrika waren die ersten, wo es nicht so war. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Dass also die Südamerikaner bei den südamerikanischen und mittelamerikanischen Meisterschaften gewonnen haben, Weltmeisterschaften, und die Europäer in Europa.
Genau, auf dem Kontinent.
Und es ist tatsächlich so, dass der Heimvorteil in der Bundesliga, Premier League, Italien und so, der ist riesig. Der ist gigantisch. Also die Mannschaften holen, glaube ich, ungefähr 50% mehr Punkte zu Hause als auswärts. Und dieser Effekt des starken Heimteams, den gibt es auch bei der EM, bei der WM und EM für das entsprechende Heimteam, aber auch abgeschwächter für die Teams, die aus derselben Region kommen, also in dem Fall die UEFA. Und das kann sein, dass die in ihrer Berechnung das mit drin hatten, dass Brasilien quasi auf dem falschen Kontinent üblicherweise ein bisschen schwächer performt als zu Hause. Deswegen auch Brasilien zu Hause so ein großer Favorit war.
Okay, also ich beende die Prognose, wird es hier genannt nochmal eben. Also im Halbfinale würde Brasilien gegen Frankreich spielen, würde zu 59% gewinnen.
Ja, warte mal, ich bin gerade auch parallel dabei, mir meine Favoriten rauszusuchen.
Und ansonsten, ja.
Brasilien habe ich im Moment gegen Schweden in dem Achtelfinale.
Ich auch.
Und dann,
71%, ja.
Oh Moment, bei mir landen die aber nicht gegen Frankreich, bei mir landen die gegen Belgien im...
Im Viertelfinale, ja genau, beim Halbfinale gegen Frankreich.
Ach so, im Halbfinale, ja klar, warte mal. Ach ja, klar. Davor ist Frankreich gegen Russland bei mir. Und dann
ist Frankreich-Portugal im
Achtelfinale. Okay, bei mir ist es dann... Brasilien gegen
Frankreich. Vielleicht ist es aktueller und der Russland-Aufschwung im Eröffnungsspiel ist schon mit eingerechnet bei dir, keine Ahnung.
Also natürlich ist der...
Das wurde vor der WM gemacht.
Ach so, vor der WM, okay, klar. Ich habe mir das jetzt nur gerade angeguckt, auf Basis auch schon der ersten Ergebnisse.
Ah, okay.
Und da ist natürlich Russland wahrscheinlicher, weiterzukommen nach dem Sieg, wobei sie natürlich auch Favorit waren. Im Spiel gegen die kleinste Mannschaft des Turniers, gegen Saudi-Arabien übrigens.
Ja.
So, wen muss denn Deutschland bei mir schlagen? Deutschland muss bei mir Schweiz schlagen im Achtelfinale. Ja.
Bei mir
und
auch.
Dann gegen den Sieger aus England, Kolumbien.
Genau, bei mir und auch. Das ist bei mir 65% England.
Bei mir sind sie 63%iger Favorit gegen England.
Also Kolumbien?
Nee, also England gegen Kolumbien. England gegen Kolumbien 56-44 bei mir.
Okay.
Ja, wir werden so lachen, wenn nichts davon stimmt und die Hälfte der Mannschaften ausgeschieden ist in der Vorrunde. Okay, aber wir sind noch bei Argentinien und Island gewesen, aber haben ich eigentlich gesagt, alles gesagt, was darüber zu sagen gab, oder?
Ja, ich denke schon. Ich freue mich, ich finde die Isländer sind so eine Bereicherung, auch schon für die WM, für die EM mit den Fans und so. Ich gönne denen das und ja, ich hoffe, dass die vielleicht die Gruppe überstehen. Du hast ja bei jedem großen Turnier irgendwelche Überraschungsteams. Ich glaube, gerade diese Prognosen sind halt einfach nicht zu halten, weil du immer irgendeinen Underdog dabei hast, mit dem keiner gerechnet hat, von daher. Mhm. Aber mich freut es mal zu lesen, dass Deutschland vielleicht auch in irgendeiner Statistik oder irgendeiner Prognose, irgendeiner Wahrscheinlichkeit doch Weltmeister wird und wir den fünften Stern und verteidigen. Die Stimmung ist ja momentan so in Deutschland eher so, ja, wir gewinnen sowieso nicht.
Wollen wir noch kurz der Vollständigkeit halber über Dänemark und Peru reden, bevor wir uns dem Ausblick auf morgen
auf Deutschland widmen? Stimmt, da war ja noch was. Ja, ich habe mich geärgert, weil ich habe übrigens sehr über deinen Tweet gelacht, irgendwie nach dem Elfmeter. Bitte auf der ISS ducken. Da habe ich sehr drüber gelacht. Ja. Ich habe 1-1 getippt, von daher hat es mich ein bisschen abgefuckt, dass da nicht noch der Ausgleich gefallen ist.
Wäre wohl auch das gerechtere Ergebnis gewesen.
Wollte ich gerade sagen, aufgrund der Spielanteile wäre 1-1 gerecht gewesen. Ist halt ein bisschen bitter, weil Peru, ich weiß auch nicht, wie sie es geschafft haben. Die WM ist in Russland und 15.000 Zuschauer aus Peru sind im Stadion. Mhm. Und du hast das Gefühl, das Spiel ist in Peru von der Atmosphäre her. Wahnsinn.
Ja, und sie haben auch irgendwie, da gab es ein bisschen Diskussionen in der zweiten Minute, dass ein Elfer vom Schiri nicht gegeben wurde. Da gab es wieder diese VAR-Diskussion, die angestimmt wurde. Dann gab es den über VAR gegebenen Elfer. Und
fandst du das? Also versammelt. Ich fand es unheimlich schwer zu entscheiden, ne? Also weil in der Zeitlupe siehst du halt nicht, dass er ihn berührt und dann...
Den zweiten, du, ja, aber, also den späten?
Genau, den der gegeben wurde. Und dann sieht das so aus, als würde er hinter den Beinen ihn vielleicht doch berühren irgendwie. Aber du siehst es nicht klar.
Ich finde, du siehst, die erste Einstellung war, glaube ich, von vorne. Da sieht es so aus, als würde er komplett vorbeirutschen und den gar nicht treffen. Und dann gab es eine Gegenkamera, wo du halt siehst, dass er ihn trifft am Fuß.
Echt?
Okay. Ja. Also ich war halt auch bis zu der zweiten Kameraeinstellung, dachte ich mir, das ist Schwalbe.
Ja, also der Kommentator sagte irgendwie, ja, man also ich habe es im ZDF geguckt, man sieht es nicht, das Foul muss...
Genau, und danach gab es eine Kamera, wo man genau sehen konnte, dass er ihn trifft. Okay,
die habe ich habe ich wahrscheinlich wieder kurz weggeguckt. Also ich war mir nicht sicher, ob es Elfmeter
ist. Das finde ich halt so krass. Also man ist sich in der Entscheidung so, also ich meine, gut, er sagte, man sieht das nicht, da hatte er recht, aber für mich sah es halt so aus, als wäre da kein Treffer. Ich habe nichts gesehen, wo was nach Treffer aussah. Richtig. Und eine andere Kamera und plötzlich wird aus meinem, das sieht aber nicht wie ein Foul aus, ein Jo, klarer Elfer. Und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wenn wir darüber sprechen, dass wir eine Szene als eindeutig X oder Y beurteilen, dass wir halt auch nur das machen können, das beurteilen können, was wir über die Bilder sehen. Und uns fehlt dann definitiv gegenüber dem Schiedsrichter, nicht dem VAR, aber gegenüber dem Schiedsrichter, das Ding einmal in live gesehen zu haben.
So,
das haben
wir stell dir mal vor, du bist so eine arme Sau, der irgendwie, keine Ahnung, in der Kreisliga 1 so ein Spiel ohne technische Hilfsmittel beurteilen muss und nur diese eine Sekunde hat, irgendwie eine Entscheidung zu beurteilen und dann nach dem Spiel irgendwie von der Mannschaft oder von den Fans aufs Maul kriegt, weil er die Dings da falsch entschieden hat. Also ich möchte echt Schiedsrichter nicht sein, weil, wie du schon sagst, es ist halt so schwer zu sehen.
Das Ding ist halt auch, dann wird dann wieder das Fass gegen VAR aufgemacht, also die frage ich mich immer, was die Leute wollen. Also die erste Szene nach 2 Minuten oder so wäre auch, zumindest von den Bildern, die ich gesehen habe, sah auch wie ein Foul aus. Hätte also auch gepfiffen werden müssen. Da wird auf VAR rumgehackt, wie das denn so schlecht sei. Und ich mir denke, aber was wollt ihr denn? Wollt ihr VAR abschaffen? Dann wird das auch nicht gepfiffen, dieses Foul. Und du kannst halt nur, ne, als VAR-Schiedsrichter sagen, bitte, hier, lieber Schiri, guck dir das nochmal an. Wenn der Schiedsrichter das ablehnt, weil er sagt, ich habe das eindeutig gesehen, dann war's das. Dann sitzt VAR, die sitzen dann da und sagen, ja, schade, dumm gelaufen. Wenn der Schiri ablehnt, weil er sagt, ich habe das besser gesehen als ihr, ich will mir das nicht nochmal angucken. Also dann
ich finde einfach, dass VAR, also für alle, die jetzt einfach nur hören, weil sie uns geil finden und gar nicht wissen, wovon wir reden, der Videoschiedsrichter, genau, der irgendwie in der Bundesliga sitzt ja immer Göll.
Ne, Video so Assisted Referee, ne?
Also, genau.
Ja.
Und ich finde auch nicht, dass er den Anspruch haben muss, irgendwie alle Szenen perfekt und hundertprozentig richtig zu entscheiden. Es ist ein technisches Hilfsmittel, das hast du in allen anderen Sportarten auch.
Ja, aber der konnte ja gar nicht
machen. Und wie man in der Bundesliga, obwohl es so gehatet wurde und so niedergemacht wurde, auch gesehen hat, reduziert es halt die Anzahl der klaren Fehlentscheidungen.
Ja.
Und kein anderer Anspruch muss es haben.
Genau.
Punkt. Einfach Punkt.
Ja, und das zeigt es auch bislang bei der WM, ne, dass einfach die Anzahl der Fehlentscheidungen reduziert wird. Leute tun immer so, als wäre die Existenz von Fehlentscheidungen ein Gegenargument gegen VAR, aber dem ist nicht so, ne? Also nur weil es weiterhin auch Fehlentscheidungen gibt, ist das kein Argument gegen VAR. Wenn du dagegen bist, dass es Fehlentscheidungen gibt, dann solltest du sagen, naja gut, aber VAR sorgt dafür, dass es weniger gibt, also möchte ich es eigentlich haben. Und
das hast du ja auch gerade schon angeschnitten. Ne? Also du siehst eine Szene und 3 Leute sitzen davor und jeder beurteilt es anders. Also das ist genauso wie mit Schulnoten. Es gibt keine 100% gerechten Schulnoten.
Aber das liegt daran, dass die Leute halt, nur, dass dieser Dunning-Krüger-Effekt, dass die Leute dazu neigen, ihre Kompetenz in fast jedem Bereich absolut zu überschätzen. Das sehen wir halt auch an Leuten, die jetzt unter unseren Kommentar oder unsere Videos posten werden. Die beiden haben keine Ahnung von Fußball. X hat keine Ahnung von Fußball. Das sind immer Leute, die ihre Kompetenzen halt so maßlos überschätzen, dass sie meinen, dass das, was sie sagen, in hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit richtig ist. Gerade auch, was Schiedsrichterentscheidungen betrifft. Also ich meine, wir neigen auch dazu. Man sagt immer, komm, das war doch eindeutig und so weiter und so fort. Ja. Aber dann musst du halt sagen, na gut, ich sage, das war eindeutig, aber dann mache ich einen Poll im Internet und stelle fest, von allen, die das Ding 15 Mal in der Wiederholung haben sehen können, 3 Stunden lang in der Wiederholung haben sehen können auf wichtigen Matches, sind die Leute immer noch 55-45, also komplett gespalten, ob das nun jetzt Foul war oder nicht Foul oder Elfer oder Handspiel oder doch nicht. Ne? Also es ist oft und in den vielen, vielen, vielen Fällen nicht so leicht, wie manche sich das gerne machen würden.
Ich sehe gerade, du hast absolut recht, ich sehe das genauso. Ich sehe gerade im ZDF die Aufstellung der Kroaten, die gleich spielen. Alter Schwede, haben die ein geiles Team.
Die haben ein geiles Team. Schwede. Die haben ein richtig geiles Team.
Die sind nur defensiv echt schlecht.
Die sind so ein bisschen so ein bisschen Dark Horse sind die, ne? So ein bisschen so Geheimfavorit.
Auf ja, gut, aber sind sie ja immer. Aber alter Schwede, haben die eine Offensive. Alter Schwede.
Aber haben die nicht gerade in ihrer Gruppe, und das hat nämlich gerade meine Einschätzung beeinflusst, Kroatien ist in derselben Gruppe mit Argentinien, Island und Nigeria.
Genau.
Und Argentinien hat jetzt das Spiel, das sie in Anführungsstrichen hätten gewinnen müssen, wo jeder gedacht hat, sie gewinnen es, Island, nur unentschieden gespielt, was die Chancen steigert, von Kroatien weiterzukommen als Gruppenerster.
Ja, also es wird jetzt richtig spannend. Ey, das wird das Überraschungsding. Das wird dann wieder alles durcheinander würfeln, weil dann, na gut, warten wir mal ab.
Und nur, weil ich schlägt.
Aber der Performance heute sehe ich das ehrlich gesagt. Ja, aber es könnte auch sein, dass Kroatien gleich nicht abliefert.
Nur weil mich jemand gefragt hat bei Twitter, was denn das Hashtag sein würde, wenn Nigeria Heimspiel hätte gegen Deutschland. Es wäre N-G-A-G-E-R. Ne? Es ist nicht N-I-G-G-E-R.
Oh Mann. Ja, ganz kurz zur deutschen Mannschaft vielleicht noch. Ganz kurz, ja. Wir haben sie beim Confed Cup geschlagen. Wir beide waren ja wieder dabei.
Wir waren immer dabei. Bei Siegen immer.
Mit der B11, aber das kann man, finde ich persönlich, das sagen auch die Deutschen überhaupt nicht vergleichen, weil das eine andere Mannschaft war und andere Voraussetzungen und eine WM, der Stellenwert ist viel höher. Von daher ist es ein komplett neues Spiel. Wir haben gegen Mexiko immer gut ausgesehen. Ich glaube auch, dass, wie gesagt, die Mannschaft ein bisschen unterschätzt wird aufgrund der Leistungen jetzt bei den Vorbereitungsspielen. Das war von der letzten WM auch so. Da haben wir, weißt du noch, ein Vorbereitungsspiel gegen die USA verloren. Haben alle gesagt, wird doch eh nichts. Wir sind eine Turniermannschaft.
Deutschland ist auch kein so gigantischer Favorit morgen. Also sie sind hoher Favorit, ja. 63% sehe ich hier gerade für einen Sieg im Vergleich zu 15% für Mexiko und 22% auf Unentschieden. Aber höhere Favoriten aus anderen Spielen wären Belgien gegen Panama oder England gegen Tunesien, um nur mal zwei Beispiele zu nennen.
Ja, also Mexiko ist jetzt auch nicht irgendwer. Das
Eben.
Ist jetzt kein,
die sind jetzt kein
Fußball-Entwicklungsland, aber...
Hey, das sind die einzigen, die von unserem zukünftigen Gastgeber-Trio qualifiziert sind. Von Mexiko, USA und Kanada. Stimmt. Die einzigen, die es von sich aus geschafft haben.
Aber wir sind trotzdem ein klarer Favorit und ich denke auch, ich habe ein ganz entspanntes 2-0 für uns getippt und wir sind in der Öffnungsspiel sowieso gut. Ne? Unser Problem ist immer das zweite Spiel.
Ich weiß gar nicht, gegen wen wir als zweites spielen.
Schweden beim Hurricane nächsten Samstag. Da werde ich schon Public Viewing machen in Schesel mit
70.000
Hurricane-Besuchern.
Aber weißt du, falls das jetzt gegen Mexiko ein Unentschieden oder eine Niederlage wird, dann sitzt du da beim zweiten Spieltag und die Kacke ist am Dampfen, ne?
Ja. Du darfst nicht patzen. Es geht sowieso immer so. Wenn du nur drei Spiele hast, geht das eh nicht. Also,
Einer der Gründe, warum Deutschland als relativ hoher Favorit in seiner Gruppe gilt, ist, dass die anderen Mannschaften auf einem sehr ähnlichen Niveau sind. Und das ist natürlich immer gut für dich als Mannschaft. Wenn du andere Mannschaften hast, die natürlich zum einen schwächer sind, aber zum anderen auf einem ähnlichen Niveau, das heißt, dass man davon ausgehen kann, dass die sich gegenseitig auch noch ein paar Punkte klauen.
Ja, oder wir gewinnen einfach alle Spiele und werden neun Punktgruppensieger.
Aber ich glaube, das haben wir lange nicht mehr, ne? Bei der letzten WM auch nicht.
Ich sage immer, das zweite Spiel ist problematisch. Spielen wir immer nur unentschieden, was ja für uns dann schon fast eine gefühlte Niederlage ist. Ne?
Ja,
Bei der WM war es, was Ghana vor 4 Jahren? Ich meine, es war Ghana.
USA war
wirklich. Wo wir 2-2 gespielt haben.
Gegen USA haben wir gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ne, USA waren nicht dabei, nicht in unserer Gruppe. Doch, stimmt. Da haben wir 1-0 nur gewonnen. Da hat doch Müller dieses Ding da reingedreht.
Es war auf jeden Fall kein überzeugendes Spiel gegen die Amis.
Nee, das war bis auf das Anfangsspiel, wo wir Portugal 4-0 rasiert haben, war das sowieso nicht. Auch das Achtelfinale gegen, jetzt haben wir gelernt, seit gestern Tunesien war irgendwie nur Verlängerung und so.
Ja.
Wir waren erst ab dem Viertelfinale richtig geil. Na gut, 1-0 gegen Frankreich. Naja, whatever. Ballolein, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ich weiß, dass
dich ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen. Ich muss noch kurz weg,
Ja, man hat ja auch Pflichten. Ganz kurz noch, weil jemand bei dir mich in den Comments geflammt hat, irgendwie so Stichwort, der andere ist ja morgen hoffentlich nicht mehr dabei. Doch, der andere wird die ganze Zeit dabei
sein. Der andere wird die ganze Zeit dabei sein, ja.
Schönen Gruß an deine Comments.
Genau. Ja, ich habe auch in den Comments mal ein bisschen aufgeräumt, Leute. Also, wenn ihr beleidigend werdet in den Kommentaren, dann kommentiert ihr bald nicht mehr.
Ja, dito.
Haltet's zivil.
Aber ich hab so jetzt mal ernsthaft von den Leuten, die da wirklich neutral sind, ich habe nur positives Feedback bisher gehört zu unserer ersten Ausgabe. Ich glaube, die Leute feiern das, was wir hier machen und von daher macht es dann auch
Spaß. Ja, und wenn nicht, dann müssen sie ja nicht einschalten. Ne?
Genau.
Dann, bevor man sich aufregt über irgendwelche Idioten, die nichts von Fußball verstehen, dann schaltet man doch besser gar nicht ein und schaut sich stattdessen lieber den Talk im ersten an oder im zweiten.
Richtig.
Wir hören uns morgen wieder zu Folge Nummer 3.
Ich freue mich. Dann mit dem Deutschlandergebnis
schon. Ja. Tschüss.
Tschüss.